Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Folge She Drives Mobility. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Katja Diehl und alle 14 Tage lade ich mir hier Menschen ein, die mal mehr und mal weniger konkret mit mir hinschauen. Was ist denn da los mit der sozial gerechten Verkehrswende in Deutschland? Heute wird es sehr konkret, da könnt ihr euch schon vorfreuen, denn ich habe einen Menschen eingeladen, der 10 Jahre Verkehrsminister in einem Land war und unfassbar viele Dinge angeschoben und umgesetzt hat. Da sollten wir auf jeden Fall mal hinschauen. Zunächst aber ein kurzes Wort in eigener Sache. Dieser Podcast existiert, weil ich glaube, dass die richtigen Gespräche geführt werden müssen, auch wenn sie unbequem sind, auch wenn sie keine schnellen Lösungen liefern, auch wenn sie länger brauchen als ein Nachrichtenformat. Und auch wenn sie manchmal nerven, weil ich intersektional arbeite und eben menschenzentriert. All das, was ihr hier hört, alle 14 Tage, es kostet natürlich Zeit und natürlich auch Geld. Ich suche deswegen PartnerInnen, die zu dieser Arbeit passen. Unternehmen, Organisationen oder Initiativen, die Mobilität, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel nicht als Kulisse nutzen, sondern selbst daran arbeiten. Wenn ihr Teil davon sein wollt, als Förderin, als KooperationspartnerInnen, als SponsorInnen einer Folge oder Dingen, die man zwischendurch mal einschalten kann, dann meldet euch. Die Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Ganz ehrlich, das mache ich nicht mit jedem, aber mit den richtigen sehr gern. Jetzt or rüber zur Folge. François Bausch war von 2013 bis 2023 Verkehrsminister in Luxemburg. Er hat eine Stadtbahn gegen den Widerstand von 2/3 der Bevölkerung gebaut. Er hat Fahrspuren für Autos und Fahrradinfrastruktur umgewandelt. Und er hat 2020 erstmalig in ganz Europa kostenlosen Nahverkehr eingeführt. Nicht als politisches Gadget, sondern als, wie er es sagt, Kirsche auf einem Kuchen, den er vorher aber gebacken hat. Über diesen Kuchen sprechen wir heute. Was macht es eigentlich mit Menschen, wenn sie nicht nur kostenlosen Nahverkehr, sondern auch einen ausgebauten Nahverkehr bekommen? Da ist in Luxemburg unglaublich viel passiert. Er bringt das auch in seinen ganzen Zahlen nochmal mit. Er ist aber auch jemand, der ganz klar sagt, Verkehrsminister sollte man nicht werden, nur weil das Amt noch übrig ist. Verkehrsminister sollte nur werden, wer wirklich Lust auf Menschen und Mobilität hat. Damit also jetzt zu François Bausch und die Frage, was Deutschland von Luxemburg lernen könnte, wenn wir denn wollen. Viel Freude. Lieber François, du bist ehemaliger Verkehrsminister und du kannst einfach die Mobilität nicht loslassen und hast auf europäischer Ebene ein neues Mandat angenommen. Was machst du da genau?
Also ich wurde von der Kommission angefragt, ob ich nicht die Koordination übernehmen könnte von dem Atlantischen Korridor, Verkehrsbereich in Europa. Was ist das? Das ist so, dass Europa ist in, sagen wir mal, 9 Verkehrskorridore eingeteilt. Da gibt es noch zusätzlich zu diesen 9 gibt es natürlich auch noch Space Maritime, das ist mehr. Und es gibt noch einen technischen Korridor, das ist die Einsetzung von digitalen Techniken, ERTMS, im Bereich bei der Eisenbahn. Aber das sind mehr so ja, Querschnittskorridore, wo es auch Koordinatoren gibt. Der Rest ist, gibt es 9 verschiedene Koordinatoren, weil Europa ist dann eingeteilt worden. Man hat geschaut, eben wie können wir Europa mobilitätsmäßig vernetzen, mit allen Verkehrsmitteln und dann auch schauen, dass das vorangeht. Das heißt, grenzüberschreitend vorangeht. Weil die Konnektivität in Europa, die Mobilität in Europa kann ja nur funktionieren, wenn wir auch grenzüberschreitend denken. Und deshalb finde ich das Projekt spannend. Und mein Korridor geht eigentlich von, das ist der ganze atlantische Teil, das ist ein ganz großer Teil von Spanien, ganz Portugal, ein großer Teil von Frankreich. Und dann geht dieser Korridor noch weiter bis Saarbrücken, auch auf der anderen Seite über Straßburg, bis nach Mannheim. Also ein kleiner Teil auch von Deutschland ist in meinem Korridor drin. Der größte Teil von Deutschland ist an einem anderen Korridor. Aber das ist ja jetzt mal nicht wichtig. Wichtig ist zu wissen, dass das Ziel darin ist, zu schauen, ja, über diese 9 Korridore können wir es fertigbringen, Verkehrsinfrastrukturen, Mobilität aufzubauen, wo wir alles besser vernetzen können. Das heißt zum Beispiel auf meinem Korridor, es geht nicht darum, jetzt zu sagen, nur die Eisenbahn, aber es sind auch die Häfen sind da mit drin, als Beispiel, aber auch die Last Mile ist mit drin, in den Ballungsgebieten vor allem. Also nicht in der EU, sondern in den Ballungsgebieten. Mhm. Also zum Beispiel Paris ist in meinem Korridor drin, da geht es auch darum zu schauen, wenn ich jetzt einen TGW baue von Barcelona, Barcelona ist das Mittelmeerkorridor, aber sagen wir mal von Baskenland runter, Toulouse oder was weiß ich, Richtung Paris, dass nicht gesagt wird, ja, jetzt haben wir eine gute TGW-Verbindung bis Paris, aber da müssen die Leute die letzte Meile schauen, dass sie irgendwie klarkommen. Aber es geht auch darum, zu schauen, was können wir tun, damit, wenn du aus dem TGW aussteigst, auch genau dorthin kommst, so schnell wie möglich mit einem anderen Verkehrsmittel deine letzte Meile machen kannst. Mhm. Auch diese verschiedene Ladeinfrastruktur für Elektromobilität ist mit drin. Also es ist ganz verschieden. Mhm. Also es geht wirklich um die gesamte Mobilität. Flughäfen sind auch mit drin, nicht in der Luft, Flugverkehr selbst nicht, aber die Flughäfen sind mit drin. Zum Beispiel dann auch zu schauen, ich habe einen Flughafen, da gibt es jetzt ein neues Projekt zum Beispiel in Lissabon, wird einen neuen Flughafen gebaut. Da macht die Kommission Druck, damit dieser Flughafen an die neue Schnellzugsverbindung zwischen Lissabon und Madrid angebunden wird. Mhm. Damit der Flughafen an dieser Trasse, da gibt es auch einen Bahnhof, gibt, damit du aus dem Flugzeug aussteigen kannst und gleich in TGW einsteigen kannst und nicht wieder schauen musst, was mache ich als Taxi oder was weiß ich, wie du dich überhaupt fortbewegen kannst. Also das heißt, und diese Reglementation, diese Vorschrift gibt es schon länger und dieses Konzept, diese Strategie gibt es schon länger, aber die wurde eigentlich vor allem 2024 neu geschrieben und neu organisiert und das auf dem Hintergrund von der Arbeit der letzten Kommission mit dem Green New Deal.
Ah ja.
Mhm. Und da sieht man, dass dieser Green New Deal, der war sicherlich nicht perfekt, aber es war schon ein wichtiger Meilenschritt im Bereich der europäischen Politik und das hat sehr viel Einfluss gehabt, nicht nur jetzt mit einem großen Papier, sondern auf alle Einzelbereiche, die wichtig sind für den Green New Deal und Mobilität ist natürlich, Transport ist natürlich sehr wichtig und da wurde diese ganze Reglementation neu geschrieben und angepasst auch an ja, die Herausforderungen, die hinter dem Green New Deal stecken, was eigentlich für mich ein sehr progressives Papier ist. Nicht perfekt, sowieso ist nichts perfekt, aber ein wichtiger Schritt war das. Ne?
Und wenn du auf deinen Korridor guckst, ist das ähnlich wie in Deutschland alles auch vernachlässigt worden? Also ist da auch Sanierungsstau jetzt gerade Thema oder was sind jetzt so die Themen, die euch beschäftigen vor allen Dingen?
Also das Erste, was mir aufgefallen ist, ja, weil dieser Druck aus Europa, damit Europa besser verbindet, also besser miteinander Konnektivität besser wird, der besteht ja schon lange. Und da habe ich mir das angeschaut. Und was fällt mir natürlich auf? Zuerst, ja, die Straßenbauprojekte, die sind alle längst gebaut. Oder größtenteils.
Ja.
Aber im Schienenverkehr zum Beispiel gab es riesen Investitions- und in Europa. In allen Ländern, würde ich sagen. Also das ist jetzt gibt's kaum Ausnahmen. Jetzt ist inzwischen natürlich schon viel passiert. Es gibt jetzt auch Länder, also wenn ich jetzt auf meinen Korridor nehme, gibt es Spanien, die haben unglaublich viel investiert. Die haben auch eine sehr gute, klare Strategie im Bereich Ausbau des Eisenbahnverkehrs. Die haben tausende Kilometer Schnelltrasse schon gebaut und so. Denken auch sehr grenzüberschreitend in ihren Projekten, was auch sehr gut ist. Ich muss auch sagen, auch Portugal macht sehr viele Anstrengungen. Portugal hat aber noch mehr Rückstand als Spanien, aber trotzdem machen Anstrengungen. Ganz klar, haben klare Ideen, wie sie ihr Verkehrsnetz, ihr Eisenbahnnetz zum Beispiel entwickeln wollen. Frankreich, ja, ist es ein bisschen schwieriger, weil Frankreich funktioniert einfach politisch auch ganz anders als Spanien oder Portugal. Es gibt auch eine andere Kultur, natürlich spielt alles mit. Also ist schon so, dass jetzt die Erkenntnis ist da in den meisten Ländern, aber es fehlt noch ein bisschen so an der politischen Konsequenz, die ist nicht überall gleich, ne, um Projekte umzusetzen. Das ist meine Feststellung und meine Aufgabe ist ja jetzt nicht, jemandem was vorzuschreiben. Meine Aufgabe ist eher helfen, damit Projekte auch vorangehen, zu schauen, wo sind Schwierigkeiten, was kann man vielleicht machen, damit wir die Schwierigkeiten überwinden können. Also das heißt, ich entscheide es ja nicht. Ich habe ja nur eine beratende Stellung in dem Ganzen. Aber es ist sehr spannend, weil ich dann natürlich auch vor Ort gehen kann. Das wird alles dann über die Kommission organisiert. um mir die Projekte anschauen kann und mit meiner ganzen Erfahrung kann ich trotzdem helfen, auch ja manchmal Brücken zu bauen.
Wollte ich gerade sagen, du bist wahrscheinlich auch so ein bisschen Außenminister, also der so ein bisschen die Konflikte vielleicht auch aufnimmt, oder?
Ja, es ist eine Vermittlungsrolle, die ich habe. Mhm. Also ich entscheide nichts, ne? Also ich mit eigentlich nur. Ne? Und das macht mir natürlich Spaß. Erstens mal, weil es natürlich alles Projekte sind, die mir am Herzen liegen. Aber auch vor allem, weil ich da meine ganze Erfahrung einbringen kann. Das ist schon
und da liegt so ein Masterplan Europa drüber und ihr brecht das dann runter für eure Korridore?
Ja, es gibt auch, also als Beispiel, wenn du jetzt das Eisenbahnnetz nimmst, das nennt sich in der Reglementation, nennt das sich Core Network, also Hauptnetzwerk. Mhm. Und da gibt es ganz klare Stichdatumen, wo dieses Core Network müsste eigentlich nur 2042 komplett gebaut sein. Mhm. Da gibt es noch ein Zwischendatum, ist 35. Und da geht es jetzt darum, zu schauen damit, dass das auch wirklich, die haben sich engagiert, ne, für diese Projekte. Das ist nicht die Kommission, die das vorschreibt. Mhm. Die Kommission hat Ideen und macht Vorschläge, aber die Länder müssen es schlussendlich danach akzeptieren und auch ja, einen Großteil finanzieren. Viele Projekte sind ja kofinanziert von der EU-Ebene, aber der Großteil der Investition kommt von den Nationalstaaten, was auch normal ist, so wie es heute funktioniert. Mhm. Aber wie gesagt, es ist schon ein klarer Plan, wo auch die Nationalländer sich engagiert haben. Und das ist auch wichtig. Da können die Kommission, und da kann ich auch sagen, hört mal, ihr müsst aufpassen, ihr werdet diese Timelines nicht einhalten können, wenn das nicht weitergeht. Oder vielleicht zu schauen, wenn es Schwierigkeiten gibt, ja, wie können wir die überbrücken? Können wir die Timeline nicht ein bisschen verrücken und so? Also schon flexibel gestaltet. Das ist nicht so stur, dass da kein Spielraum drin ist. Ne? Aber die Marschroute ist eigentlich klar. Ne?
Und die Knotenpunkte existieren schon oder werden die ertüchtigt? Ja. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also die Knotenpunkte, das wurde auch alles ausgehandelt mit den Nationalstaaten, die existieren. Ein Beispiel jetzt, Mannheim ist ein wichtiger Knotenpunkt, der liegt noch auf meinem Korridor. Oder wenn du jetzt in Frankreich nimmst, natürlich die großen Knotenpunkte wie Metz zum Beispiel, Grand Est hier vorne, oder dann natürlich Paris oder Bordeaux. Und dann muss man schauen, vor allem, die Kommission will ja, dass die Projekte grenzüberschreitend gedacht werden. Ein Beispiel ist in Frankreich, in diese ganze Region Aquitaine und Occitanie, das ist Südwesten, Bordeaux, Toulouse, diese ganze Region. Da wird jetzt ein TGV geplant von Toulouse nach Bordeaux. Und da ist die Kommission, macht Druck und sagt, okay, wir werden kofinanzieren, aber unter einer Bedingung, dass sie auch das über DAX baut. DAX ist schon eine Ortschaft, die liegt Richtung spanische Grenze. Und dass das Ziel ist dann natürlich anschließend von DAX nach Irun-Hondet, also in Richtung Baskenland, den Zug weiterzuführen. Und wenn das okay ist, wenn ihr das macht, könnt ihr eine Kofinanzierung von der EU auch haben. Das heißt, die EU ist eigentlich da auch ein bisschen Treiber, dass über die Grenze hinaus gedacht wird. Es ist dann oft so, dass du jetzt in der Region hast du ein großes Interesse daran. Also wenn ich jetzt mal schaue, die Regionen Occitanie oder auch Aquitaine, da ist die beiden Präsidenten von dieser Region sind absolut für dieses Projekt. Auch jetzt Bordeaux und Toulouse, die neuen Bürgermeister jetzt waren, sind dafür. Aber oft der Paris, Zentralstadt, sieht das oft ein bisschen anders, weil die schauen mehr Frankreich als Frankreich. Und weniger über die Grenze. Ne? Und das ist die Rolle dann auch der Kommission, zu schauen, okay, das ist alles toll, aber denkt es weiter über die Grenze. Weil die Spanier, die haben ein Projekt jetzt fast umgesetzt schon, ein fantastisches Projekt, das nennt sich Y-Basque. Die haben so eine Dreistrecke gebaut und das ganze Baskenland über Schnelltrasse TGV also Madrid da angeschlossen wird bis dahin. Und natürlich wollen die auch zur französischen Grenze kommen und dann weiter nach Bordeaux und Toulouse oder bis Paris oder so. Ne? Und das heißt, da gibt es schon ein Interesse. Und das ist ja auch dementsprechend wichtig. Du hörst ja jetzt viele Debatten über, ja, wir haben kein Kerosin mehr auf die Schiene und so. Ja, aber die Schiene muss auch da sein. Züge können nur fahren, Schnellzüge, wenn auch die Infrastruktur besteht. Mhm. kann ich an TGV auf der A8 in Deutschland. Und ohne Infrastruktur gibt es keine Züge. Und das fehlt einfach an Infrastruktur. Und deshalb ist es jetzt, wenn du jetzt nimmst, wie Bordeaux-Paris zum Beispiel, da gibt es eine TGV-Strecke. Die ist überlastet inzwischen halt schon. Mhm. Und da gibt es eine hohe Takt. Ne? Mhm. Immer voll die TGVs, immer. Mhm. Der Flugverkehr zwischen Paris und Bordeaux komplett eingebrochen, weil kein Mensch mehr auf die Idee kommt, wenn ich so eine gute TGV-Verbindung habe, dann noch in ein Flugzeug zu steigen. Mhm. Aber weil keine gute TGV oder keine gute Zugverbindung da ist, dann ist das ziemlich sinnlos, darüber zu reden.
Also und wie seht ihr das, aber ich wollte mal fragen, wie seht ihr das denn als Ausstrahlung, also wenn das obere Netz, dieses schnelle Netz in Europa existiert, wie partizipieren denn davon, keine Ahnung, deutsche Netze oder vielleicht sogar niedersächsisches Netz, also wie dekliniert sich das denn dann auch nach unten?
Also so, ist natürlich so, das ist immer ein Gegenargument, was angeführt wird. Das gesagt, ja, kein Mensch fährt ja von Berlin nach Lissabon mit dem Zug. Mhm. Okay, stimmt. Aber so kann man nicht denken. Du kannst ja aber entscheiden, ich fahre jetzt von Berlin nach Paris. Ich habe 2 Tage Aufenthalt in Paris, weil ich geschäftlich da was zu tun habe. Und danach muss ich Bilbao im Baskenland. Und dann deshalb ist es dann wichtig, dass da auch eine Verbindung besteht. So Business-Bereich ist es ja so, der fliegt ja nicht nur immer, die meisten Leute machen ja, die kombinieren ja auch Sachen.
So eine Kette eher, als wenn man immer nur hin und her. Mhm.
Und im Regionalverkehr ist schon wichtig, dass in ganz Europa ein zusammenhängendes Netz besteht, wo die großen Ballungsgebiete miteinander verbunden sind in einer Schnelltrasse. Mhm. Das ist die Voraussetzung, dass du einmal auch Maßnahmen nehmen kannst, wo du dann sagst, ja, macht es überhaupt Sinn, dass wir eine Flugverbindung dass wir sagen, okay, du kannst jetzt mit dem Zug von dem Flugzeug von Luxemburg nach Paris fahren, obschon du nicht im Transit bist, also du willst eigentlich nach Paris selbst und sonst nirgends hin. Aber das ist nur die Frage, verbieten oder was ist, die macht eigentlich keinen Sinn, weil die Leute werden sowieso umsteigen, wenn das Angebot bis dahin. Ich bin immer ein Befürworter gewesen von, es gibt ja die Theorie von dem Stock und der Karotte.
Die Theorie vom Stock und der Karotte.
Ja, für die Karotte, weil der Stock meistens funktioniert der nicht. Nee. Und die Leute werden die Karotte sowieso nehmen. Ne? Wenn die sehen, die ist süß, die schmeckt besser, dann nehme ich lieber die als den Stock. Da brauchst du keinen Stock mehr danach. Das ist, aber das Problem ist, ja, natürlich.
Ich glaube trotzdem aber auch, dass das, was vielleicht ja, also ich war gestern in Hannover und da haben wir auch drüber diskutiert, eigentlich geht es ja auch gar nicht nur um Mobilität, sondern auch um Lebensqualität und um Reisen wiederentdecken. Also überhaupt, also ich habe auch, bin auch geflogen, so mit dem Rucksack dann irgendwo hin. Aber ich war immer froh, wenn der Flug vorbei war, weil das, wer Fliegen toll findet, ich bin es nicht gewesen. Weil der Kopf kommt ja an, so, ich war eben noch bei 8 Grad und Regen in Hamburg und jetzt hier 28, was ist hier los? Weil du gehst in so eine Kapsel. Ja. Und jetzt bin ich letztens wieder mal nach Wien, und zwar auch ein langer Tag im Zug, aber irgendwie mitzubekommen, wie die Landschaft sich verändert und so. Also man kann ja vielleicht im Tausch gegen dieses Hektische und Pressierende, wie du schon sagst, dass man Dinge einfach koordiniert, die man zusammendenkt oder so, dass man da vielleicht auch andere Dinge entdeckt. Ne?
Absolut, aber weißt du, also du hast recht, für wenn du Bereich reiner Tourismus reisen ist, da sind ja die Voraussetzungen noch ganz andere. So wie die Überlegungen, weshalb ich überhaupt reise oder Ferien mache und so. Und natürlich, Fliegen ist, also ich bin immer beeindruckt, was verkauft wird mit dem Fliegen. Im Grunde siehst du ja, wie du sagst, in einer Kapsel, meistens mit sehr wenig Platz. Und ja, alles ist stressig. Schon das Einsteigen ist schon stressig. Diese ganzen Sicherheitskontrollen, die Also das macht mich komplett verrückt. Das, ich habe das gar nicht gerne. Es muss natürlich sein, das ist nicht das, was ich sage. Aber
ja, ich, und du, es ist halt manchmal auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, es ist immer noch irgendwie ein elitäres Gefühl. Ja, weil eigentlich musst du ja von zu Hause erstmal zum Flughafen, der ist ja meistens außerhalb von der Stadt. Also ich habe das jedes Mal, wenn ich aus dem Nightjet in Wien morgens um 8:30, weißt du, gefrühstückt und ausgeruht, mitten in der Stadt. Und das sind manchmal Sachen, wenn ich dann Leuten erzähle, ja, und dann spare ich ja noch Hotel. Also man muss halt vielleicht manchmal auch einfach die Perspektive auf bestimmte Dinge.
Das ist sowieso, meistens ist das Problem in der Mobilität, dass ja der Weg, der zurückgelegt wird, nicht komplett gerecht wird. Ob es jetzt Auto oder Flugzeug ist, was das immer. Die meisten Leute machen so, als wenn du ins Auto gebeamt wirst und irgendwo hinbekommst, dass Auto irgendwann jemand dein Auto abnimmt und das parken kannst. Das wird alles nicht berechnet. Im Flug ist es gleich. Wenn du alles einrechnest, was du Zeit verlierst, im Endeffekt zum Flughafen und so, gut. Aber vor allem ist auch, aber was den Flugverkehr sehr gut fertig gebracht hat, das ist dieses, was du vorhin gesagt hast, so das Exklusive zu verkaufen. Zu machen, ja, im Flugzeug ist es toll, da bekomme ich eine. Inzwischen muss man zwar überall bezahlen.
Was Tomatensaft.
Tomatensaft, was esse ich? Was kann man essen bestellen und so?
Ja.
Und ja, das ist einfach exklusiver. Ne? Mhm. Und das Verrückte ist ja, sogar wenn du im Flugzeug schaust in der Business Class. Die Business Class, da wird ja so wird ein Menü angeboten. Du bekommst ja den Eindruck vermittelt, als wenn ein Drei-Sterne-Koch, Michelin-Drei-Sterne-Koch dir das Essen zubereiten würde. Und im Grunde haben die armen Stewardessen, haben 3 Quadratmeter Platz, wo sie das zusammenstellen müssen, um dir das zu bringen.
Mehrere Mikrowellen.
Platz, ne? Aber das Setting, die ganze Kommunikation rum, das Gefühl, was vermittelt, das irgendwie kommt das psychologisch an. Und das Verrückte ist, im Zug könntest du wirklich eine Drei-Sterne-Küche anbinden. Da kommst du ein Glas Wasser zu trinken. Das heißt, das Problem ist, das ist genau das Gegenteil. Im Zug hättest du die Möglichkeit, Service anzubieten. Und da gibt es ja auch Eisenbahnen, die das tun. Wenn in Österreich gibt diese Business-Jet-Philosophie da von zwischen den großen Ballungsgebieten, da gibt es ja auch, da kannst du auch als Geschäftsreisende, kannst du ein ganzes Abteil mieten, kannst du essen, du hast Wi-Fi, du kannst Videokonferenzen organisieren, du kannst im Grunde arbeiten schon im Zug. Wenn du willst. Ne? Oder du kannst natürlich auch gemütlich da sitzen, was essen, was trinken, Kaffee bestellen oder was. Also, aber im Zug, wie lange hat es schon gedauert, bis überhaupt, jetzt im TGV hast du jetzt Wi-Fi, oft funktioniert aber nicht. Ja? Es ist jetzt besser geworden, aber eigentlich ist es ja Wahnsinn. Du müsstest ja viel mehr Angebot haben an Service im Zug, im Flugzeug, weil die haben Platz, die haben Möglichkeiten. Und deshalb war die Diskussion in Deutschland, als ich gehört habe, jetzt wollen sie im ICE die Restauration abschaffen. Also, das kann ja nicht sein. Wie du sie organisierst, ja, ist ja eine andere Geschichte. Aber in einem Verkehrsmittel, wo du eigentlich viel mehr Platz hast als im Flugzeug. Und das geht dann auch noch weiter. Das geht ja dann noch die Bahnhöfe. Wie sind die Bahnhöfe gestaltet? Die Schweizer haben das lange verstanden als ein Bahnhof, ein großes Geschäftshaus. Übrigens in der Schweiz ist in den Städten ist sonntags immer alles zu, außer im Bahnhof ist alles geöffnet. Deshalb ist der Bahnhof zu einem Supermarkt jetzt geworden. Ob man das jetzt tun muss, das ist eine andere Frage. Aber nur
ja, und was halt beim Flug auch besser funktioniert, ist das Ticketing, ne? Also das ist halt auch noch so ein Ding, was ich auch durchaus verstehen kann. Wenn Leute sagen, ich habe versucht, mit meiner dreiköpfigen Familie irgendwie nach Lissabon mal Ding, um jetzt da zu bleiben zu kommen, aber ich habe es aufgegeben und jetzt fliegen wir. Weil das ist manchmal wirklich so intransparent. Dann wird ja unter der Hand immer gesagt, ja, wenn du den und den Nightjet, dann musst du auf die ungarische Seite, das ist billiger als, ne? Also es ist ja schon wie so ein Abracadabra. Also das ist auch nochmal was sich verbessern muss, oder?
Ich muss nächsten Sonntag, nächste Woche bin ich 3-4 Tage in Galizien, gehe ich verschiedene Hafenanlagen, muss ich da schauen und so, und habe ich auch Unterredungen mit der regionalen Regierung und so. Und da muss ich zuerst nach La Coruña, vom Luxemburg aus. Zug kannst du vergessen, ne? Geht gar nicht möglich. Da muss ich natürlich fliegen, aber ich habe keinen Direktflug von Luxemburg aus. Da habe ich geschaut, muss ich Paris. Jetzt fahre ich mit dem Zug nach Paris, von Luxemburg nach Paris. Sonntag. Da wollte ich aber einen Zug nehmen, wo ich mit umsteigen im März, aber was eigentlich kein Problem ist, weil der Umstieg funktioniert da gut. Mhm. Nur um dir das Ticket zu sagen. Da wollte ich ein Ticket kaufen. Da habe ich geschaut, ja, das ist mein TGV, den ich nehme in Metz, ist so ein Ouigo, ein Billig-TV, ja, TGV, was sie billig nennen. Den kann man nur buchen über die App von Ouigo. Das geht nicht. Also die CAVL hat eine eigene App, die sehr gut ist, in Luxemburg, aber da kann ich nicht dieses Ticket buchen. Jetzt muss ich dann Luxemburg-Metz, muss ich wieder separat buchen über die Luxemburger App. Das heißt, ich musste über zwei Apps fahren. Und dann bin ich erst in Paris. Da wollte ich dann in Paris schauen, ja, wie komme ich jetzt mit dem Metro nach Orly? Da gibt es natürlich eine Metro-Möglichkeit von Paris erst, aber das Ticket zu kaufen, ich habe da die App runtergeladen auf meinem Handy für Metro in Paris. Da war ich 20 Minuten, habe ich gebraucht, um dieses Ticket zu kaufen. Was du dann auch wieder extra kaufen musst, weil ein normales Metro-Ticket funktioniert nicht. Da gibt es einen Sondertarif bis zum Flughafen. Im Grunde habe ich 40 Minuten fast gebraucht, um das Ganze zusammenzustellen, um mit dem Zug von hier aus nach Orly zu fahren. Verrückt. Jetzt rede ich gar nicht darüber, die Umsteigen, Paris, Paris Est. Zum Beispiel Paris Est, wenn du dann runtergehst mit Koffern und so, ich habe das Handgepäck. Aber du musst schon sehr, wie soll ich sagen, du musst schon Mut haben. Willen haben, um das alles zu tun. Ne?
Ja, und vielleicht zum Ende des Gesprächs, wie ist denn die Vision von euch? Also an was arbeitet ihr jetzt? Was ist so, du hast auch schon so ein paar Jahreszahlen genannt, aber was muss man sich im inneren Auge vorstellen? Wie wird Europa da mal aufgestellt sein, hoffentlich?
Also die Hauptvision ist, dieses Core Network bis 2042 fertigzustellen. Wenn das gelingt, also wenn das so, wie es jetzt im Plan steht, im Gesamtplan für die neuen Korridore, mit den Zusatzkorridoren, dann wäre das eine tolle Sache. Dann ist die Mobilität in Europa viel, viel besser als heute. Vor allem wird jetzt, der Schwerpunkt liegt sehr stark auf Zugverkehr. Das muss ich schon sagen. Weil auch erkannt wurde, dass doch der größte Nachholbedarf ist im Zugverkehr. Mhm. Nur der Nachholbedarf ist so riesig, es sind so riesige Investitionsprogramme, das bedeutet natürlich, dass für die Nationalstaaten, das siehst du jetzt auch hier in Deutschland, vom Sondervermögen geht ja ein großer Teil jetzt, ein nicht unbedeutender Teil geht in die Schiene, aber der Nachholbedarf ist riesig. Weißt du, in Luxemburg war es so, das muss ich sich mal vorstellen, für mich ist das immer so bildlich am besten, beschreibt es das am besten. In den 80er Jahren war in Luxemburg die Bahn fast nicht elektrifiziert. Wir hatten sogar noch Strecken, eine Strecke, wo die Signalanlagen mit Petroleumlampen beleuchtet wurden. In den 80er Jahren, man muss sich das vorstellen. Es gab eine Diskussion, um diese Strecke sogar zu halbieren, also fast zu schließen. Es war eigentlich Rückbau. Bis Ende der 80er Jahre wurde man nur zurückgebaut. 90er Jahre hat das ein bisschen gedreht. Dann kam diese verrückte Idee, wir liberalisieren jetzt alles. Der Markt wird alles regeln. Was natürlich abstrus ist, weil Schieneninfrastruktur ist wie Straßeninfrastruktur. Mhm. Die müssen öffentlich finanziert sein, auch im öffentlichen Netz sein. Und wie du hernach das organisierst und wer das dann betreibt, das ist noch eine andere Geschichte. Aber vor allem, wenn in Deutschland der Bund nicht Geld da reinsteckt, wird nichts geschehen, weil deshalb war der Trugschluss in Deutschland, wir werden die Deutsche Bahn komplett privatisieren, Geld draus machen auf die Börse. Ja, die Deutsche Bahn fährt Züge, aber damit Züge fahren können, muss eine Schiene da sein, wie ich gesagt habe. Das heißt, man hat komplett falsch angefangen. Mhm. Ja, unabhängig von der Meinung, die haben, kannst über börsenquotiertes Eisenbahnunternehmen, was weiß ich. Lassen wir das mal ganz raus. Aber vor allem hätte man sich konzentrieren müssen auf die Infrastruktur und schauen, wie ist der Zustand der Infrastruktur heute? Und da hätte man festgestellt, der ist schlecht. Mhm. Wir ausbauen. Und was ist überhaupt die Zielsetzung? Was wollen wir überhaupt erreichen mit dem Ganzen? Ne? Das ist nicht geschehen. Und in Luxemburg hat dann in den 90er Jahren nicht der Ausbau, aber die Modernisierung begonnen. Elektrifizierung ein bisschen und so weiter. Also, und dann ab 2001, 2003, da wurde zum ersten Mal entschieden, eine Strecke zu verdoppeln. neu zu bauen. Das war der erste Ausbau erst. Ja. Und ab 2010 gingen die Steigerungen dann in den Investitionen unheimlich in die Höhe. Und ich habe dann zwischen 13 und 23 jedes Jahr Rekordinvestitionen getätigt. Ja. Das heißt, dieser Nachholbedarf, der da ist, den müssen wir jetzt mal erstmal aufholen. Mhm. Deshalb ist, was die Frau Paulin auch in Deutschland gesagt hat, absolut richtig. Man braucht sich nicht zu erwarten, dass jetzt bei der DB oder dass die Züge in den nächsten 10 Jahren nicht, dass die Lage sich verbessern wird. Jetzt werden mal viele Baustellen kommen und so, weil der Bestand schlecht ist und so. Und das ist schon eine schwierige Aufgabe. Ne? Mhm. Aber das wird schrittweise sich verbessern. Ganz sicher.
Und tatsächlich bin ich ja Europa immer dankbar, weil ohne Europa bewegt sich Deutschland nicht. Also wir hätten ja ohne Europa nicht die Flottengrenzwerte, Verbrenner aus und solche Sachen. Also ich glaube schon, also da bin ich auch Fan von dieser Staatengemeinschaft. Erstmal, weil wir sehr viele Kulturen miteinander verbinden. Also Europa ist ja echt, finde ich, total grandios, was so verschiedene Dinge angeht. Und da, glaube ich, brauchen wir in Deutschland den Druck, der durch die Qualität der anderen vielleicht auch kommt, ne?
Also, weißt du, Europa, wir haben ja nur dieses eine Projekt, das ist Europa. Ja. Auch wenn es zurzeit noch nicht so funktioniert, wie ich persönlich mir das vorstelle. Mhm. Das ist von der Strategie, von der Vision ist es richtig. Wir können nur europäisch was erreichen. Mhm. Und das ist auch egal, ob das jetzt in Deutschland, Frankreich oder Luxemburg. Europa müssen wir voranbringen. Ja. Und deshalb ist es, hab ich auch diesen Job angenommen, weil ich glaube, dass ich helfen kann, eine europäische Sichtweise reinzubringen, die dann auch national hilft. Ich kann ja, was ich jetzt zum Beispiel tun werde, wir werden eine Besichtigung vor Ort machen, da mobilisiere ich ein bisschen die Europaparlamentarier, die des ganzen Korridors im Bask, um diese Ypsilon-Bask-Strecke auch um zu aufzuzeigen, so, ne? weil nicht die Zentrale, da wird auch die Bahnhöfe werden neu gebaut für die Region, Regionalzüge werden neu organisiert. Das heißt, man kann wirklich vor Ort sehen, was bringt das hernach. Mhm. Und deshalb mobilisiere ich dann alle Abgeordneten, Europaabgeordneten des Korridors, nicht um die jetzt denen ein schlechtes Gewissen zu machen, aber ich finde es immer das Beste, deshalb ist Europa so wichtig, weil man das tun kann in der Funktion. Und ich glaube auch, dass auch wenn wirklich nicht alles perfekt ist, für mich ist es klar, wir müssen Europa voranbringen. Also es gibt noch viel Reformbedarf in Europa, auch, naja, da gibt es unterschiedliche politische Meinungen, wie Europa aussehen soll, das ist eine andere Sache. Aber als Projekt ist es doch immer das.
Ja, es ist vor allen Dingen ein schönes Schlusswort, weil ich glaube, das ist ja auch etwas, was Bahn tut, sie verbindet. Ne? Also das ist ja was, wo du halt auch Destinationen erreichst und auch irgendwie in den Zügen viel mehr Begegnung hast als im Flugzeug. Ja. Weil da sitzen ja alle eher so und ich habe immer auch schöne Begegnungen in Zügen und immer so Zufallsbegegnungen von Leuten, die man sonst nicht kennenlernen würde. Ich danke dir sehr für den Einblick und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag.
Ja, danke schön.